Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Ägypten lenken die Anhänger des gestürzten Präsidenten Mursi trotz des harten Vorgehens der Sicherheitskräfte nicht ein. Erneut protestierten sie heute in Kairo und anderen Städten gegen die Übergangsregierung. Wieder starben Menschen. Für morgen haben Islamisten zu einem Tag der Wut aufgerufen. Nach offiziellen Angaben wurden bei den jüngsten Unruhen mindestens 530 Menschen getötet. Die Muslimbrüder gehen von deutlich mehr Opfern aus.
Die Menschen trauern. Viele der Toten liegen am Vormittag aufgereiht in mehreren Moscheen in dem Stadtteil Nasser City. Die meisten Mursi-Anhänger haben nicht damit gerechnet, dass die Sicherheitskräfte derart brutal die Protestcamps räumen würden. Die Menschen, die getötet wurden, waren ja nicht nur im Protestlager Rabaa. Viele waren drinnen, viele waren draußen. Ein schwerer Vorwurf gegen die Polizei. Sie hatte allen, die die Protestcamps verlassen wollten, sicheres Geleit versprochen. Sollten Unbewaffnete außerhalb des Lagers getötet worden sein, dann hat sie dieses Versprechen gebrochen. Am Mittag nehmen Polizisten in Kairo von drei Kollegen Abschied. Insgesamt sind gestern bei den extrem blutigen Auseinandersetzungen mehr als 40 Polizisten getötet worden. Demonstranten hatten mit Pistolen und Sturmgewehren auf die Sicherheitskräfte gefeuert. Unter den Trauernden sind viele Angehörige, aber auch Mursi-Gegner. Ich möchte der ganzen Welt mitteilen, die Muslimbrüder sind Terroristen. Wir achten die Menschenrechte, aber die Muslimbrüder sind gnadenlos. Sie respektieren nichts und niemanden und sie verstehen den Islam nicht. In Alexandria demonstrieren am Nachmittag Mursi-Anhänger. Anwohner wollen sie aufhalten. Es kommt zu einer Massenschlägerei. Mehrere Menschen sterben. Währenddessen setzen in Giza bei Kairo unbekannte Regierungsgebäude in Brand. Die Sicherheitskräfte sind alarmiert, denn das ägyptische Innenministerium geht davon aus, dass es morgen nach dem Freitagsgebet wieder zu brutalen Zusammenstößen kommen könnte. Es gäbe Hinweise, dass Islamisten Kirchen angreifen wollen.
Zur Situation in Ägypten jetzt live aus Kairo, Volker Schwenk.
In Ägypten sieht es derzeit nicht danach aus, als wollte irgendjemand eine Deeskalation. Das Innenministerium hat jetzt die Sicherheitskräfte angewiesen, scharf auf Saboteure und Plünderer zu schießen. Und der Übergang von aggressivem Protest zu Sabotage, der ist hier meist sehr fließend. Die Islamisten selbst wollen auch nicht nachgeben. Schon heute gab es Proteste und Gewalt. Vier Menschen starben in Alexandria. Und wir bekommen gerade die Nachricht, dass hier in Giza, wo heute die Provinzverwaltung brannte, zwei Polizisten ermordet wurden. Für morgen haben die Muslimbrüder zu landesweiten Aktionen aufgerufen. Es scheint, als wollten beide Seiten geradezu eine neue Konfrontation. Von Verhandlungen wird nicht einmal mehr gesprochen. Über 530 Menschen sind hier in Ägypten schon gestorben und es steht sehr zu befürchten, dass es noch mehr werden. Zurück zu Susanne Daubner.
International gerät die Übergangsregierung in Kairo immer stärker unter Druck. Mehrere europäische Staaten bestellten die Botschafter des Landes ein, auch Deutschland. Damit wolle er deutlich machen, dass die Gewalt ein Ende haben müsse, erklärte Außenminister Westerwelle. US-Präsident Obama verurteilte das Vorgehen der ägyptischen Sicherheitskräfte gegen Regierungsgegner auf das Schärfste und sagte ein gemeinsames Militärmanöver ab.
Eine eilig improvisierte Pressekonferenz, die Journalisten auf Campingstühlen. Obama ist eigentlich im Urlaub auf Martha's Vineyard. Doch die Eskalation in Ägypten zwingt den Präsidenten zu einer schärferen Gangart. Wir haben der ägyptischen Regierung heute Morgen mitgeteilt, dass wir das gemeinsame Militärmanöver absagen, das eigentlich für kommenden Monat geplant war. Darüber hinaus werde ich mit meinen Sicherheitsberatern prüfen, welche weiteren Schritte wir unternehmen werden. Ob Obama auch überlegt, die umfangreichen Finanzhilfen für das ägyptische Militär zu kürzen, immerhin 1,3 Milliarden Dollar pro Jahr, dazu gab es keinen Kommentar. Washington verfolgt die Eskalation wie gelähmt. Das Militär gilt hier als einziger Garant für Stabilität. Auch deshalb hatte sich Obama bislang geweigert, die Absetzung Mursis einen Staatsstreich zu nennen. Doch trotz aller Finanzspritzen und mahnender Worte scheint die Regierung kaum noch Einfluss auf die Generäle zu haben. Dass der Präsident während der dramatischen Zuspitzung in den letzten Tagen beim Golfspielen zu sehen war, unterstreicht da beinahe die Hilflosigkeit der USA. Erstmals hat sich der Präsident heute direkt zu den Ereignissen in Ägypten geäußert. Ein klarer Warnschuss, doch ohne große Handlungsoption. Die Lieferung der F-16-Kampfflieger ist bereits auf Eis gelegt. Und dass Obama die Militärhilfe streicht, wird nicht erwartet. Too little, too late. Zu wenig, zu spät. Obama geht wieder Golf spielen, schreibt heute die Washington Post.
Die Gewalt hat offenbar auch den Badeort Hurghada am Roten Meer erreicht. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei soll ein Anhänger der Muslimbruderschaft getötet worden sein. Das Auswärtige Amt rät zu erhöhter Vorsicht und warnt vor Reisen nach Kairo und in die Touristenzentren am Nil. Weitere Informationen für Ägyptenreisende haben wir auf unserer Internetseite tagesschau.de zusammengestellt.
Tote und Verletzte bei einem Anschlag in einem Vorort von Beirut. 17 Menschen seien getötet worden, berichtet der Nachrichtensender Al Arabiya unter Berufung auf die Behörden. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt. Bei der Explosion der Autobombe wurden umliegende Häuser beschädigt, Autos gerieten in Brand. Das betroffene Viertel im Süden des der libanesischen Hauptstadt wird von der schiitischen Hisbollah-Miliz kontrolliert.
Die Friedensgespräche zwischen Israelis und Palästinensern sollen trotz der jüngsten Streitigkeiten fortgesetzt werden. Beide Seiten hatten gestern in Jerusalem bis in die Nacht hinein verhandelt, unter höchster Geheimhaltung. Nur so viel drang nach draußen, die Gespräche seien ernsthaft gewesen. Das nächste Treffen soll in Jericho stattfinden, im Westjordanland. Der israelische Siedlungsbau dort ist einer der Hauptstreitpunkte. Der WikiLeaks-Informant Manning hat sich dafür entschuldigt, Geheimdokumente weitergegeben zu haben. Vor einem US-Militärgericht sagte Manning, es tue ihm leid, dass er Menschen und seinem Land geschadet habe. Er hätte intensiver nach legalen Möglichkeiten suchen müssen, um die US-Kriegsführung im Irak und in Afghanistan zu kritisieren. Manning ist in fast allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß soll in den nächsten Wochen verkündet werden. Die Deutsche Bahn will zusammen mit der Eisenbahnergewerkschaft ihre gesamte Personalplanung fürs kommende Jahr überprüfen. So wolle man Debakel wie die Mainzer Zugausfälle künftig vermeiden, sagte Personalvorstand Weber nach einem Treffen mit Gewerkschaftsvertretern. Auf konkrete Neueinstellungen legte das Unternehmen sich allerdings nicht fest.
Bahnpersonalvorstand und Chef der Bahngewerkschaft, sie besiegelten die Annäherung gestern Abend mit einem Handschlag. Nach achtstündigem Ringen heißt die Marschroute jetzt, die Dienstpläne im deutschen Bahnverkehr auf Schwächen überprüfen.
Dann werden wir sehen, wo es Diskrepanzen gibt. Und da, wo wir erkennen können, dass wir nachsteuern müssen, sprich zusätzlich einstellen müssen, dann werden wir das tun.
Noch unklar, wie viel Personal zusätzlich gebraucht wird. Eine genaue Untersuchung der Dienstpläne soll 2,5 Monate dauern. Parallel erwartet die Gewerkschaft auch mehr Unterstützung vom Hauptbahneigner Bundesrepublik.
Von der Politik erwarten wir, dass der Druck auf die Bahn, Rendite zu bringen, insbesondere Dividende abzuführen, die nicht in das System Schiene reinvestiert wird, aufhört. Wer auch immer nach der Bundestagswahl die Bundesregierung stellt, sollte das Geld, das dort verdient wird, auch wieder in das System Schiene investieren.
Der Umbau des einstigen Staatskonzerns Bundesbahn in ein weltweites Logistikunternehmen erbringt dem Bundeshaushalt mittlerweile stattliche Gewinne. Für Fachleute hat dies mit dazu beigetragen, dass das Interesse am einstigen Kerngeschäft sank.
Ich denke, es gibt eine Art Vereinbarung mit der Politik, dass man sagt, sie darf als Konzern machen, was sie will, solange wie sie keine schlechte Presse in Deutschland produziert. Und dagegen hat sie jetzt natürlich furchtbar verstoßen. Das Thema droht, in den Wahlkampf hineinzugeraten. Und das passt natürlich vor allem den Regierungsparteien überhaupt nicht.
Wegen der Probleme im Bahnhof Mainz droht die Bundesnetzagentur unterdessen mit einem Zwangsgeld von 250.000 Euro. Die Bahn versprach erneut Verbesserungen ab kommender Woche.
5 Wochen vor der Bundestagswahl streiten die Parteien immer heftiger über die steigenden Strompreise. Die SPD legte heute einen 10-Punkte-Plan zur Energieversorgung vor. Danach soll Strom durch Steuerkürzungen und erzwungene Preissenkungen der Versorger preiswerter werden. Kanzlerkandidat Steinbrück warf der Regierung Missmanagement vor. Die konterte, der Plan sei ein unausgegorenes Sammelsurium.
Nun macht auch die SPD den Strompreis zum Wahlkampfthema. Der Spitzenkandidat zeigt sich besorgt, dass Verbraucher immer mehr für die Ökostromförderung zahlen müssen, über die sogenannte EEG-Umlage. Steinbrück will die Energieversorger zwingen, Preisvorteile weiterzugeben und legt einen alten SPD-Vorschlag neu auf.
Ich werde als erste Maßnahme die Stromsteuer senken. Das ist eine erste schnelle Entlastung für die Haushalte und verschafft uns Zeit, in einem weiteren, sehr viel größeren Entwurf zu einer doch sehr weitgehenden Novelle nicht nur des EEG zu kommen, sondern zu einem völlig neuen Marktdesign, will sagen zu völlig neuen Regeln auf den Energiemärkten.
1,6 Milliarden Euro könnte das an kurzfristiger Entlastung bringen, rechnet Steinbrück vor. Der Umweltminister begrüßt Vorschläge, die den Strompreisanstieg bremsen. Doch Steuersenkungen hält er für ungeeignet.
Der Vorschlag ist hochproblematisch, weil niemand überprüfen könnte, dass diese Senkung weitergegeben wird an die Kunden und gleichzeitig die EEG-Umlage weiter steigen würde. Das ist ein Vorschlag, der aus der Hüfte geschossen ist und leider sein Ziel verfehlt.
Vor ein paar Monaten hatten die rot-grünen Länder im Bundesrat noch Vorschläge der Regierung zur Strompreisbremse abgelehnt.
Jetzt so kurz vor einer Wahl ein Konzept vorzuschlagen, wo man mal eben eine Steuersenkung dort hineinschreibt, obwohl man sie längst hätte umsetzen können, ist schlichtweg unglaubwürdig und unehrlich.
Schon jetzt ist klar, die EEG-Umlage, mit der Ökostrom gefördert wird, wird weiter steigen. Wie hoch werden Berechnungen Ende August genau zeigen? Dann wird auch der Handlungsdruck auf die Parteien größer. Eins ist allerdings auch klar. Für einfache Lösungen ist die Energiewende zu komplex.
Wegen einer tödlichen Prügelattacke am Alexanderplatz hat das Berliner Landgericht heute 6 junge Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Hauptangeklagte bekam 4,5 Jahre. Die Gruppe hat im Oktober 2012 einen 20-Jährigen ohne Anlass mit Schlägen und Tritten so schwer verletzt, dass er kurz darauf starb. Der Fall setzte in Deutschland eine neue Debatte über den Umgang mit Jugendgewalt in Gang. Im Berliner Martin-Gropius-Bau ist von morgen an eine Retrospektive zu der Künstlerin Merit Oppenheim zu sehen. Die gebürtige Berlinerin, die als Ikone des Surrealismus gilt und für ihre Vielseitigkeit und Experimentierfreude bekannt ist, wäre im Oktober 100 Jahre alt geworden.
X ist gleich Hase. Merit Oppenheim war 16 Jahre alt, als sie mit dieser Zeichnung im Schulheft signalisierte, ich will Künstlerin werden. Kreativ, unabhängig von Anfang an. Mit 18 ging sie nach Paris, gehörte zum Kreis der Surrealisten um Breton, Duchamp, Giacometti, war das Aktmodell für Man Rays skandalträchtige Erotique voilée und schuf die berühmte Pelztasse, das Werk, das sie schlagartig weltberühmt machte, ihr selbst aber in den Jahren danach allenfalls eine ironische Bemerkung wert war, in der Art von Humor, die sie liebte.
Ich habe sie ganz selten lauthals lachen gesehen, aber ich erinnere mich an sehr viel Lächeln und so ein bisschen runtergezogene Mundwinkel und so einen kleinen Spruch, das schon.
Doch es gab auch die andere Seite, Schwermut, die Frage, wer bin ich, die Suche. Ihr Werk ist ungewöhnlich vielfältig. Es gibt keinen Merit Oppenheim-Stil. Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Installationen, Gedichte, sie konnte alles, machte alles. Und immer waren Idee und Form eins. Sie hat ihre Themen über Jahrzehnte hinweg verfolgt. Aus einem Gemälde für Max Ernst von 1934 wurde 50 Jahre später Die Kette. Beides nach ihrem surrealistischen Gedicht namens Husch Husch, der schönste Vokal entleert sich.
Bei der Leichtathletik-WM in Moskau standen heute 6 Entscheidungen an, allesamt ohne deutsche Beteiligung. Zu einem hochklassigen Wettkampf entwickelte sich der Hochsprung der Männer.
Nur Fliegen ist schöner. Bohdan Bondarenko kommt diesem Gefühl wohl am nächsten. 2,41 Meter, Rekord bei einer WM, der Ukrainer ist neuer Weltmeister. Es war die knappste Entscheidung des Abends. Eine winzige 100stel Sekunde machte den Unterschied aus zwischen Gold und Silber über die 400 Meter Hürden. Weltmeister wurde Gordon aus Trinidad Tobago vor dem US-Amerikaner Tinsley. Sie haben alles gegeben, am Ende waren sie nicht schnell genug. Die deutsche 4x400-Meter-Staffel wurde in ihrem Vorlauf Dritte, Finale knapp verpasst, trotz starkem Schlussspurt von Jonas Plass. Den Koffer musste er nicht vorzeitig packen. Kugelstoßer David Stoll kann morgen seinen Titel verteidigen. 20,71 Meter im dritten Versuch reichten im Chemnitzer, um sich für den Endkampf zu qualifizieren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 16. August.
Das Hoch bringt uns verbreitet Sonnenschein und sehr warme Luft. Der Nordwesten Deutschlands wird allerdings weiterhin von einem Tiefausläufer mit Schauer- und Gewitterwolken versorgt, die sich am Wochenende nach Südosten ausbreiten. Im Norden ist es heute Nacht wolkig und vor allem in Schleswig-Holstein sowie an der Ostsee fällt zeitweise Regen, sonst verbreitet sternenklar. Morgen scheint im Süden und in der Mitte meist die Sonne, im Norden und Nordwesten teils Sonne, teils Wolken, die mancherorts Schauer und einzelne Gewitter bringen. Der südliche Wind weht schwach, in der Nordhälfte teilweise mäßig, in Nordseenähe auch frisch. Dort heute Nacht bis 16, im Bayerischen Wald kühle 6 Grad. Morgen Temperaturen von 21 Grad auf Sylt bis 30 Grad im Breisgau. Am Samstag in der Nordwesthälfte teils freundlich, teils wolkig und örtliche Schauer oder Gewitter, die es ebenfalls an den Alpen gibt. In der Südosthälfte noch verbreitet sonnig, aber am Sonntag auch dort wechselhaft. Ähnlich startet auch die neue Woche.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Karen Mioska und diesen Tagesthemen. Der Tag danach, die USA und das ägyptische Militär und per Gesetz verfolgt die Schwulenhatz in Russland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.